Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Und dann haben sie meistens hier in dem Gebiet 2, 3 Wölfe. Ein Wolf lenkt dann die Bache ab und die 2 anderen grabbeln sich dann einen Frischling ab.
Die Kühe waren immer sehr aufgeregt und da lag dann auch wirklich ein etwas größeres Kalb mit 250 Kilo. Und dieses Tier lag dann verletzt da.
Ich finde jetzt den Wolf nicht unbedingt schön. Ich finde ihn noch nicht gut, aber der ist verdammt nochmal da.
Also was weißt du denn schon über Wölfe?
Na, dass man die nicht ärgern sollte, sonst greifen die an.
Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang auch von einer ethischen Frage stehen werden in Deutschland. Wie viel Wildtier erlauben wir uns?
Der Wolf ist zurück. Und wie? Inzwischen gibt es in Deutschland laut Wolfsmonitoring-Bericht 157 Rudel, 27 Paare und 19 Einzeltiere. Allerdings hält sich die Freude über die Rückkehr des Wildtieres in Grenzen, denn der Wolf sucht sich stets die Beute, die er am leichtesten jagen kann. Und das sind nicht immer Rehe oder Wildschweine im Wald, sondern häufig auch Schafe, Ziegen, Kälber oder Ponys von der Weide. Ich war in den Wolfsregionen Brandenburg und Sachsen-Anhalt unterwegs und habe Landwirte, Schäfer und Tierschützer getroffen. Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Ein Wildtier erobert sich Deutschland zurück. Unser Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie Anja Nehls. Ja, so heult der Wolf. Und auch wenn das zur Einstimmung hier im Wildpark Schorfheide erstmal aus dem Lautsprecher kommt, stammen die Aufnahmen doch von Wölfen, die hier leben und die ich gleich besuchen gehe, gemeinsam mit gut 20 anderen Menschen, die heute Abend zur Vollmond-Wolfsnacht hierher gekommen sind, ein Stück nördlich von Berlin. Und jetzt gibt's von Imke Heiter, das ist die Leiterin des Wildparks, hier erstmal ein paar Informationen über den Wolf, den es ja erst so ungefähr seit der Jahrtausendwende bei uns wieder gibt. Und die meisten Wölfe in Deutschland, die leben in Brandenburg.
Weil so aus Wolfsaugen ist es in Brandenburg total toll und überhaupt in Deutschland. Da hat man genug zu fressen, man steht unter Schutz, man hat Platz. Also gerade im Land Brandenburg haben wir ja wirklich sehr viel Platz. Wir sind alle dabei, oder das erste Mal dabei, wie so eine große Tierart seinen ursprünglichen Lebensraum zurückerobert. Aus meiner Sicht darf er das. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang auch von einer ethischen Frage stehen werden in Deutschland, wie viel Wildtier erlauben wir uns. Also es gibt ja noch ein paar mehr Tierarten, die zurückkommen, aber sicherlich wird keiner so diskutiert werden wie der Wolf. Also ist zumindest meine Hoffnung. Also es ist kein Wolf so extrem bejagt worden wie der Europäer. Also dieses Rotkäppchen-Syndrom ist ein Phänomen, was wir ja so extrem nur nördlich der Alpen haben.
Weil der böse Wolf, wie jedes Kind ja weiß, die Großmutter gefressen hat. Oder eben auch die 7 Geißlein. In der Wirklichkeit hat er allerdings noch keine Großmutter gefressen, dafür aber eine ganze Menge Geißlein. Schafe, Kälber, Fohlen. Hauptsächlich im Wald, aber auch Rehe und Wildschweine. Und wenn er jagt, dann meistens im Rudel. Ein Rudel besteht aus 3 bis zu 12 Tieren, meistens so 7 bis 8. Und da gibt es dann auch einen Chef oder eine Chefin.
So ein Wolfsrudel wird angeführt von einem männlichen und einem weiblichen Wolf auf gleicher Augenhöhe. Also es gibt immer ein männliches und ein weibliches Alphatier, nie nur ein. Nur die beiden ranghöchsten Tiere paaren sich in so einem Rudel. Aber das ganze Rudel kümmert sich um die Aufzucht dieser Kinder. Das heißt, Wölfe ziehen Kinder groß, die nicht die eigenen sind genetisch. Und das ist sozial ganz hoch anzuerkennen. Das machen wir nur im Ausnahmefall und andere Tierarten machen es ja nicht. Diese sich generell um den Nachwuchs kümmern, obwohl es genetisch nicht der eigene ist, das machen die Wölfe. Und das ist auch der Grund für all die Geschichten wie Remus und Romulus, wie Mowgli, wie die Wölfe kümmern sich auch um Fremde. Das ist auch wirklich so.
Und die Wölfe, die hier leben, wurden zum Teil per Hand aufgezogen und die sind nun zahm?
Nee, gewisse Scheu ist trotzdem da. Also nach dieser Handaufzucht ist es mittlerweile so, dass ich danach den Kontakt zu den Tieren erstmal ungefähr ein Vierteljahr komplett abbreche, weil ich halt nicht will, dass sie so auf mich geprägt sind. Also ich finde es immer schöner, wenn die Tiere als Sozialpartner einen Artgenossen haben und das kann ich ihnen ja nicht liefern.
Jetzt habe ich einen Nachbarn.
Und nun geht's los. Im Stockdunkeln durch die Schorfheide im Gänsemarsch. Und jeder hat hier so seine persönliche Meinung zum Wolf. Haben Sie dann schon mal einen Wolf gesehen? Also ich meine, außer im Zoo?
Auf einer Radtour, ja. Fahrradtour durch Brandenburg haben wir mal in einiger Entfernung einen Wolf über den Weg ziehen sehen, ja.
Wir lieben alles, was an Wildtieren unterwegs ist.
Ja. Ich finde, der gehört auch hierzu, zur Kulturlandschaft. Bei der Menge muss man ein bisschen aufpassen. Das darf nicht überhand nehmen, ne? Und da muss man ein bisschen regulieren, ne?
Also auch wenn es so viele Wölfe geben soll, gesehen habe ich in der freien Wildbahn noch keinen.
Also ich glaube, dass es eher scheue Tiere sind und dass die für den Menschen nicht gefährlich sind. Jedenfalls nicht in unserer Zeit.
Was weißt du denn schon über Wölfe?
Na, dass man die nicht ärgern sollte, sonst greifen die an.
Ja, sonst beißen sie ja
auch
nicht.
Aber es ist auch gut, wenn man sie füttert, denn dann mögen die jemanden.
Meinst du, die können so einen Menschen fressen, so einen Wolf?
Oh Mann.
Vielleicht, aber so ein kleines Maul, wie der hätte, dann könnte er die nicht einfach so verschlingen, das geht nicht.
Das Maul ist zu klein.
Ja, das Maul ist einfach zu klein, das müsste ja ein Riesenmaul sein.
Tja, und ob das stimmt, müssen wir uns jetzt natürlich mal anschauen. Kaya Heiter ist mit dabei, das ist die Tochter der Chefin hier, die natürlich in gewisser Weise zwischen den Wölfen aufgewachsen ist. Zu welchen Wölfen gehen wir denn jetzt?
Also wir gehen jetzt zu den europäischen Wölfen. Im Umgangston werden die auch gerne europäische Grauwölfe genannt. Und das sind 3 Stück. Die sind jetzt knapp 5. Maya, Malina und Eilaf. Und die bekommen heute leckeres Rindfleisch. Die haben wir mit 3 Wochen bekommen, haben dann die Handaufzucht gemacht und haben die dann mit knapp 3,5 Monaten in ein bestehendes Rudel integriert.
Wie alt sind die jetzt?
4,5. In freier Wildbahn sagt man immer so schön, ist ein Wolf mit 7 schon alt. Und in Gefangenschaft so, ja, 16 ungefähr ist da das Durchschnittsalter.
Die haben ja auch unglaublich große Reviere, Wölfe, ne?
Ja, also unterschiedlich. Es kommt halt immer auf das Angebot an. Also wenn da ein gutes Wasserangebot ist und ein gutes Futterangebot, muss das Revier auch nicht so riesig sein. Aber wenn das halt ein bisschen schlechter ist, wird das Revier halt automatisch größer. Und Wölfe ziehen ja auch.
Wie funktioniert das? Also die kriegen ihre Welpen, die Welpen werden groß und die wandern irgendwann ab.
Genau, ungefähr mit einem Jahr, sagt man. Und dann suchen sie sich optimalenfalls, sagen wir mal, eine Fee wandert ab, also ein weiblicher Wolf, sucht sich dann einen Rüden und macht ihr eigenes neues Rudel auf. Das funktioniert nicht immer so super. Bei den Jungs gibt es manchmal sogenannte Rockerbanden. Dann schließen sich die Jungs sozusagen zusammen, weil sie einfach noch ein bisschen zu dickköpfig sind und die Mädels die noch nicht wollen. Und dann gibt es sozusagen diese Rockerbanden oder auch Männerverbände genannt, die dann über ein paar Monate sich zusammenschließen und dann zusammen jagen gehen, damit sie nicht auf sich allein gestellt sind.
Aber es gibt auch Wölfe, die alleine leben, es gibt welche, die paarweise leben und es gibt welche, die als Rudel leben.
Genau. Alleine sind oft diese Abgewanderten, weil ein Wolf alleine hat eigentlich keine Überlebenschance. Also es gibt ganz, ganz wenig Wölfe, die wirklich alleine leben. Und diese Paarweisen, die sind dann halt noch dabei, ihr Rudel zu gründen. Genau, da sind wir auch schon bei den Wölfen.
Oh, das ist ein eindrucksvoller Zaun.
Oh, ich sehe.
Da sehe ich auch schon.
Da läuft er.
Zwei Wölfe.
Ja, na, guck mal, da sind auch, da sind 2.
Da gucken alle 3 da.
Oh, sind die schön. Und so ein schönes Fell, richtig buschig und ein bisschen grau, ein bisschen weiß, ein bisschen braun. Der eine guckt mich hier direkt so an, durch den Zaun.
Was ist das?
Na, was ist denn da?
Ein kleiner Wolf.
Ein Wolf.
Wir wollen nur spielen.
Hoffen
wir.
Der Zaun ist dicht.
Vor allen Dingen, das ist ja stockdunkel hier. Die Augen scheinen so richtig so ein bisschen zu leuchten. Natürlich werden die jetzt hier auch gerade mit der Taschenlampe angeleuchtet. Das scheint die aber auch überhaupt gar nicht zu stören.
Das ist Eilaf, der verfolgt uns.
Ist die Rampensau.
Der ist einfach sehr zutraulig.
Und die kommen jetzt hier so an, weil sie schon wissen, es gibt jetzt was, ja? Was ist das?
Das Rindfleisch.
Was wäre denn jetzt, wenn ich mit reinkomme?
Würde auch bei Ihnen nichts passieren, außer dass die Wölfe abhauen.
Okay.
Dann wissen wir schon mal Bescheid.
Aber die sind ein bisschen mäklig.
Sie haben gestern einfach schon was gekriegt, aber so sind Wölfe auch. Also so ein Wolf kann auf einmal bis zu 10 Kilo in sich reintun, wenn er das muss. Aber dann ist natürlich Rennen nicht mehr so einfach, wenn man auf einmal 10 Kilo schwerer ist. Und deswegen versuchen die halt etappenweisen zu fressen, dass sie halt einfach fit bleiben. So, und bei uns wissen sie ganz genau, da kommt wieder was. Ich muss mich nicht zusammenreißen. Deswegen verbuddeln die auch ganz viel und die Knochen sammeln wir dann regelmäßig immer raus.
Die Natur hat ihre Regularien und die benutzt die auch. Und wir sind manchmal bloß zu dusselig, das zu verstehen. Ich finde, dass ein Wildtier durchaus eine Existenzberechtigung hat. Für mich ist ganz wichtig, dass mir klar ist, die Art Wolf in Deutschland hat es geschafft. Punkt.
Die kommen alle an jetzt.
Komm her, alle, komm!
Jetzt kommt die ganze Herde an.
Komm!
Hier mitten im Wald, südlich von Potsdam, ist die Winterweide der Rinder von Bauer Jens Schreinicke. Das ist gleichzeitig noch der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbands Brandenburg.
Komm her, komm!
Das ist eine ganz zahme hier vorne, die braune. Also, ich hab sie jetzt gerade, also gut, das ist jetzt Carla, die heißt Carla. Der Bulle, der heißt Helmut.
Und einige der Rinder, die haben jetzt hier so ein kleines extra abgezäuntes Areal, so ein bisschen fernab von den anderen. Die sehen noch relativ jung aus. Und da ist eins bei, was der Wolf auch schon mal tatsächlich in Fängen hatte, richtig?
Ja, hier haben wir einen Kalb oder wir sagen dazu schon fast Absetzer, weil man es im Prinzip schon von der Mutter absetzen kann und das alleine überlebensfähig wäre. Das wurde im Juli diesen Jahres wurde attackiert und die Mutter war noch bei ihm. Und konnte wahrscheinlich Schlimmeres verhindern.
Hier, das ist das Kalb.
Das ist das Kalb, ja. Der hatte hier hinten im Keulenbereich hatte der so Bisse drin. Also einmal war es ja eine sogenannte Sepsis, sagte der Tierarzt. Was Schlimmes ist auch, dass sich dann im Prinzip das Fell so ein bisschen ablöst von der Unterhaut. Und das hat sehr lange gedauert, bis er dann verheilt war und nicht mal gealtert hat.
Das Kalb sieht aber zutraulich aus.
Ist dadurch bedingt, dass das Tier ja bis vor 4 Wochen noch bei mir am Hof stand. Quasi regelmäßig Kontakt hatte zu mir und auch zu anderen Menschen.
Komm
und darum ist es auch sehr zutraulich hier.
Komm mal her, du. Weiß mit Locken, braunen Ohren. Die sind überhaupt braune, weiße. Was sind das für welche?
Ja, also wir sagen dazu eine Gebrauchskreuzung. Also es ist so eine Kreuzung zwischen Fleckvieh und Charolais, also ein Uckermärker. Und die haben so diesen Farbschlag hier.
Komm mal her, kann ich die streicheln? Ne? Ein bisschen an meinen Händen nuckeln. Ist lecker, ne?
Meine Befürchtung ist eigentlich, und das wissen wir auch von anderen Kollegen, dass da, wo ein sesshafter Rudel ist und wo Wölfe mit zu 7 oder zu 8 jagen, dass auch denn in der Rinderherde größere Tiere für die kein Hindernis sind, um da eins abzusondern und sich zu greifen und dann zu reißen.
Ja, der Wolf hält sich ja nicht nur an Schafe, sondern laut Statistik sind 150 Rinder vom Wolf getötet worden. In Brandenburg allein in den ersten 9 Monaten 2021, also wenn man das hochrechnet, dann sind es schon 200. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, das ist schon recht viel. Und wir sehen auch gerade, dass gerade Kälber, dass die in den ersten 14 Lebenstagen bevorzugt gerissen werden.
Und Sie hatten ja auch schon tatsächlich Verluste, ne?
Das war bei uns direkt am Hof, quasi 50 Meter hinter der Scheune bei uns. Und diese Tier hat aber auch schon 250 Kilo gehabt, Hand aufgezogen. Und ich glaube vom 9. zum 10. September sind wir nachts geweckt worden, woraufhin ich dann rausgegangen bin und geleuchtet habe. Und die Kühe waren noch sehr aufgeregt. Und da lag dann auch wirklich ein etwas größeres Kalb mit 250 Kilo. Also wir sagen dann schon Absetzer dazu. Und diese Tier ja, lag dann verletzt da. Also nachts konnte ich mit Taschenlampe nur feststellen, dass es im Hüftbereich eine Verletzung hatte. Und war offensichtlich der Wolf. Und nächsten Morgen den Tierarzt dann bestellt und der hat es nochmal genauer untersucht und die Verletzungen waren dann eben doch so stark gewesen, dass wir diese Tiere einschläfern mussten, nottöten mussten. Und ja, wir haben gesehen, dass die Wölfe bis in die Ortschaften hineinkommen, Tiere bis also in den Ortschaften auch reißen. Aber das ist eben Natur, ne? So wird es denn dargestellt. Und also meine Form der Tierhaltung ist es nicht. Ich meine, ich kann auch beim Schlachten mit dabei sein. Das geht dann zügig, wird betäubt und so, wie es sein soll. Aber dass ein Tier leidet, ist nicht erstrebenswert, dann sowas zu sehen, ne?
Und um auf die Probleme mit dem Wolf aufmerksam zu machen, hat Jens Schreinicke dann das tote Kalb unmittelbar an der Dorfstraße an einen Pfahl gehängt, was erstmal einen Riesenaufschrei verursacht hat. Einen Menschen hat der Wolf in Deutschland bisher noch nicht angegriffen. Weltweit gab es in den vergangenen 20 Jahren knapp 500 Wolfsangriffe auf Menschen, auch tödliche, wobei aber ein Großteil der Angriffe auf Tollwut zurückzuführen war. Dafür sind aber ungefähr 4000 Nutztiere allein in einem, also im vorvergangenen vergangenen Jahr vom Wolf getötet oder verletzt oder verschleppt worden. Die weit überwiegende Zahl davon Schafe, aber eben auch Ziegen, Rinder oder Pferde. Und die wiederum müsste man nur vernünftig schützen, sagen Natur- und Tierschützer. Und die meisten Bundesländer fördern auch, jedenfalls zu einem Teil und unter bestimmten Bedingungen und so weiter, Herdenschutzmaßnahmen, so wie Elektrozäune oder Herdenschutzhunde. Und um nach Wolfsangriffen überhaupt die Chance auf eine Entschädigung zu haben, muss man auch Zäune bauen, die als wolfssicher gelten, also bestimmten Vorschriften genügen. Und jetzt stehen wir tatsächlich innerhalb des Berliner Rings vor einer leeren Koppel. Da sehe ich noch den Zaun, ungefähr nach 1,40 hoch, 1, 2, 3, 4, 5 Elektrolitzen.
Genau.
Und die Fläche dahinter ist leer. Chris Rohrbeck ist bei mir, der ist Nebenerwerbslandwirt. Was lebte denn hier mal?
Also ursprünglich lebten hier mal Schafe drauf, ostpreußisches Gudden. Hier war unsere Bockgruppe drauf. Und nach 2 Rissereignissen auf der Fläche und ich glaube, während dieser 2 Rissereignisse 12 oder 15 tote Böcke, haben wir dann gesagt, wir nehmen die hier runter. Ne? Der Zaun war hier schon immer so gewesen. Ne? Der war schon immer fünflitzig. Hier waren immer 5000 Volt drauf. War alles in Ordnung. Wolf hat sich gesagt, interessiert mich nicht. Kann ich irgendwie überwinden. Ich habe natürlich nicht gesehen, wie, aber...
Und Sie kamen morgens hier hin und dann lagen hier
genau,
tote...
Genau, ich kam morgens hierher und die waren alle weg. Dann habe ich meine Gruppe da hinten im Wald irgendwo stehen sehen, die restlichen, und bin dann hier auf die Koppel und habe gesehen, okay, hier liegt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und 5 davon hatten Kehlbiss. Also die waren nachweislich vom Wolf getötet. Da muss man kein Biologe sein, ne? Der Rissgutachter hat es dann auch bestätigt, aber ich habe es vorher auch schon gesehen. Und 1 wurde insofern verwertet vom Wolf, als dass die Keule gefressen wurde. Also ein Hinterbein und die Innereien. So, und der Rest lag hier rum. Beim ersten Riss musste ich noch 1 erlösen und beim zweiten Riss musste ich noch 2 erlösen und 1 noch suchen im Wald. Das habe ich einen Tag später gefunden und das musste ich dann auch noch erlösen. Aber die Verletzungsdetails, das ist gut, dass das Radio ist, ne? Können wir jetzt hier nicht verbildlichen, möchte ich auch nicht. Das waren meine Tiere, ich habe die großgezogen so. Es gab Entschädigungen, aber mir geht es nicht ums Geld. Mir ging es darum, einfach unserer Region, wissen Sie, ich komme von hier, ja? Einfach mal ein bisschen was wiederzugeben. Aber es wird einem nicht möglich gemacht. Da stand irgendwie ein Gedanke dahinter, nachhaltig was für meine Region, für unsere Gesellschaft zu machen. Ja. Streuobstwiesen zu pflegen und solche Flächen hier überhaupt wieder nutzbar zu machen. Das sind sozusagen die letzten Lebensretter für so eine Fläche. Ja. Weil unsere konventionelle Landwirtschaft hat hier in 30 Jahren einfach mal nur Sand hinterlassen. Und Schafe eigentlich eine super Möglichkeit, solche Flächen ökologisch, nicht auf Kosten der Biodiversität, einfach zu pflegen, zu nutzen und da so ja noch ein Produkt rauszuziehen, mehrere. Ja, weil wir haben ja unsere Schafe auch ganz verarbeitet komplett. Also vom Gerbenlassen der Felle über Deko-Schädeln mit den Hörnern, die Schnecken sehen wunderschön aus, ja, und letztendlich auch gutes Fleisch, ne? Einfach nur Gras gefüttert. So ist alles nicht mehr machbar. Also die Fläche mulche ich jetzt wieder mit einem 160 PS Schlepper. Ja? 6-Zylinder, Diesel und durch, raus, ab in die Atmosphäre. Ne?
So, nun heißt das ja immer, Herdenschutzhunde könnten das Problem lösen.
Ja, das ist bestimmt richtig, dass Herdenschutzhunde das Problem lösen könnten, aber für mich ist es halt so, wissen Sie, nicht jeder, der irgendwie 10 Schafe hat, möchte sich über Herdenschutzhunde halten. Weil erstmal ist es natürlich ein Kostenfaktor. So, dann ist es so, dass wir hier in einem hochfrequentierten Spaziergängergebiet sind. Klar, um Potsdam herum. Also ich bin im Prinzip mehr damit beschäftigt, auf die Hunde aufzupassen, als die Hunde auf die Schafe aufpassen. Ja.
Süßes.
So klingt das hier auf einem Brandenburger Acker nordöstlich von Berlin. Ich bin umgeben von Schafen mit zum Teil noch winzig kleinen Lämmern, die auf noch ganz wackeligen Beinen hier rund um ihre Mütter hopsen. Die meisten sind weiß, einige schwarz und alle werden beobachtet. Einerseits von ihrem Schäfer, Knut Kutznick, der freundlicherweise mal eben die Elektronetze rund um die Herde abgeschaltet hat, damit ich hier beim Reinklettern keine gewischt bekomme. So, aber die Schafe werden auch beobachtet in einiger Entfernung noch von riesigen, hellbeige-zottligen Hunden, die hier dafür zuständig sind, die Herde vor dem Wolf zu beschützen. Eine ziemlich große Herde ist das. Wie viel sind das hier?
Das sind jetzt 300 Scuttis und im Moment, also gestern waren es 75 Lämmer.
Kommen Sie hin.
Ich mache mir jetzt gerade einen Überblick. Also von der Rasse her sind sie schon Schafe. Aber das sind eher ursprüngliche Schafe, so die alten Wikinger-Schafe sind das. Die lammen zweimal im Jahr, einmal jetzt, so im Januar und das andere im August. Wenn die zur Welt kommen, die werden gleich mit ganz langen Haaren geboren, die schütteln sich immer und alles ist gut.
Gott, hier ist ja ein ganz kleines, das kann ja noch kaum laufen.
Aber heute hat nichts gelammt, wie das aussieht. Ich habe keins gesehen. Also gestern hat eine gelammt und davor 15.
Aber so eine kleinen Lämmer wären doch eigentlich für den Wolf ein delikater Happen, oder?
Wissen Sie, darüber denke ich ja nicht wirklich nach. Mir ist der Wolf so richtig völlig egal. Mir ist nur der Wolf nicht egal, der praktisch hier meine Netze überwinden würde. Und da ich vernünftige Hunde habe, sind die Schafe nicht in Gefahr. Ich habe noch niemals ein totes Schaf gehabt. Also, nicht durch den Wolf. Und ich sag mal, ich finde jetzt den Wolf nicht unbedingt schön. Ich finde ihn noch nicht gut. Aber der ist verdammt noch mal da.
Ups, und nun sind die Hunde hier auch angekommen. 4 Stück, weiß, zottig, groß, scheinen sich zu freuen, aber wahrscheinlich mehr über sie als über mich, oder?
Das können sie glauben. Wenn sie jetzt ohne mir hier wären, würde Randale da sein.
So, das heißt, das sind jetzt richtige Herdenschutzhunde.
Sind sie, ja.
Was unterscheidet die jetzt von Hütehunden?
Hütehunde beißen Schafe und treiben sie. Sie sind praktisch meine Hände beim Umgang mit Schafen. Während Herdenschutzhunde den Hütetrieb, den Trieb, Schafe zu beißen zu wollen, komplett abgezüchtet bekommen haben. Die haben den Herdentrieb angezüchtet bekommen. Also das Wichtigste, was ihnen Herdenschutzhund haben muss, ist Herdentreue.
Das heißt, die haben jetzt hier die Nacht verbracht, friedlich beschützt von den Hunden und die scheinen auch keine Angst zu haben vor den Hunden.
Nein, die Hunde sind in den Schafen geboren, mit den Schafen groß geworden und wenn eine Gefahr kommt, springen die Hunde auf nachts, rennen über die Schafe und die Schafe stehen nicht mehr auf. Die stehen nicht mehr auf. So, jetzt mache ich den Strom wieder an. So, da sehen Sie. Der Sound, der hat 4400 Volt. 6000 Volt. Ja?
Okay.
6000 Volt muss schon drauf sein auf so einen Sound. Herdenschutzhunde funktionieren ohne Sound nicht. Ja, weil dann würden sie ja durch die Gegend rumotzen, genauso wie meine Schafe. Aber der Sound beschützt nicht meine Schafe, sondern die Hunde dahinter.
Aber der Zaun ist ja nur so hüfthoch, ne? Keine Ahnung.
Umso höher der Zaun ist, umso schwieriger ist es, den aufzubauen. Viel, viel mehr Kraft musst du aufwenden. Und vor allem, wenn doller Wind ist, Sturm ist, dann kippt der Zaun schneller um. Also ein hoher Zaun ist immer ein großes Risiko. Deshalb habe ich mich entschieden, ganz geringe Zaunhöhen und dahinter halt gut ausgebildete Herdenschutzhunde. Und der Zaun ist nur dafür da, dass meine Schafe und meine Hunde auf der Fläche bleiben. Die springen da nicht rüber.
Sie züchten die auch, diese Herdenschutzhunde, ne? Sie züchten die und bilden die aus. Was kostet so ein Herdenschutzhund?
Von bis, also ich verkaufe keinen unter 6.000 Euro plus Steuer. Das ist ganz wenig Geld. Probieren Sie mal einen Jachthund zu bekommen. Da sind sie zwischen 8.000 und 10.000 Euro dabei. Probieren Sie doch mal einen ausgebildeten Polizeihund zu bekommen, sind sie nicht unter 12 dabei. So, und die Hunde arbeiten ganz alleine. Die brauchen gar keinen Polizisten dabei. Folglich sind die völlig unterbezahlt. Aber den Unterhalt der Herdenschutzhunde, das ist ja das Teure. Die kosten im Unterhalt im Jahr ungefähr 2.500 Euro.
Weil sie so viel Fleisch fressen?
Herdenschutzhunde bekommen Trockenfutter. Die werden in ihrem ganzen Leben niemals Fleisch bekommen, weil du darfst so einen Herdenschutzhund einfach nicht in Versuchung bringen. Wenn dann so eine Mutter auf einmal lammt und dann liegt da so ein leckeres Stück Schlabber da, ja, was hält den Hund dann ab, das aufzufressen? Und dann habe ich kein Lamm mehr. Folglich gehört das mit dazu zum Umgang von Herdenschutzhunden, dass man weiß, Fleisch wird nicht gefuttert. Ich verkaufe fast keine Hunde, weil die meisten Kollegen können sich die gar nicht leisten. Die können sich nicht im Ankauf leisten und im Unterhalt können sie sich das auch nicht leisten. Okay. Das ist der Grund, weshalb sie alle Angst haben. Also ich könnte sofort 3 Spanne abgeben und wir sind 83 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde deutschlandweit. Wir könnten sofort unseren Kollegen helfen. Aber anscheinend wollen sie sich nicht helfen lassen. Sie stellen sich lieber hin und sagen, es geht nicht.
Oder ist uns zu teuer.
Wenn deine Landesregierung dir kein Geld gibt dafür, dann haben sie ja dabei auch nicht gelogen.
Denn in Brandenburg werden sowohl die Anschaffung der Hunde als auch der Unterhalt von der Landesregierung bezahlt, wenn es sich um ausgebildete und geprüfte Hunde handelt. Ähnlich läuft es in Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber in anderen Bundesländern wird da eben weit weniger bezuschusst. Und da ist so ein Hund dann eben zum Beispiel für Nebenerwerbslandwirte oder Hobbytierhalter ein finanzielles Problem. Mal ganz abgesehen vom Aufwand, man muss eine Schulung machen, sich kümmern und was noch dazu kommt, Hunde, die einen Wolf in die Flucht schlagen sollen, sind natürlich unter Umständen auch für Menschen gefährlich. Was ist denn das für eine Rasse?
Das sind Pyrenäen-Berghunde. Da, wo die Wölfe noch nie weg waren, da kommen die her, aus den Pyrenäen. So die Grenze zwischen Spanien und Frankreich.
Der hat auch eine Größe, die einem Angst machen kann. Und das Gebiss ist auch sehr eindrucksvoll. Hallo Schatzi.
Aber trotzdem sind die Hunde gegen den Wolf noch extrem klein. Die wiegen nur 40, 45 Kilo, wo so ein Wolf 70 Kilo hat und hat auch 80 cm Widerriss. Also Wölfe sind Giganten gegen diese Hunde.
Aber Sie sagen, der Einsatz zum Schutz der Schafe, der lohnt sich.
Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nie, nirgendwo in der Welt. Ja? Aber wenn der Wolf in die Herde einbrecht und ein Schaf tötet, dann sind die Herdenschutzhunde sofort da und erklären denen, wo der Ausgang ist. Wenn die Hunde aber nicht da sind, tötet er 30, 40 oder 50. Herdenschutzhunde sind einen ganz großen Teil von Deutschland einzusetzen. Allerdings am Meer, wo so Ebbe und Flut ist, das ist schwierig. Ich verstehe auch die Kollegen im Hochgebirge, die Probleme damit haben. Aber den Rest verstehe ich nicht. Also ich lehne das ab, doofer zu sein als ein Wolf. Ja, also von so einem Mistvieh lasse ich mich nicht plündern.
Ja, das ist ein waschechter Jagdhund und ich bin auch unterwegs mit einem Jäger und zwar mit Dirk Wellershoff, südlich von Berlin, ein ganzes Stück südlich von Berlin, fast schon in Sachsen-Anhalt. Und das ist das Revier hier, 600 Hektar groß, ist verdammt groß. Und mit dabei ist Gregor Bayer, der ist vom Forum Natur Brandenburg. Das Forum Natur Brandenburg ist ein Zusammenschluss unter anderem vom Landesjagdverband. Da ist Dirk Wellershoff der Vorsitzende, Landesjagdverband Brandenburg. Und im Forum Natur sind außerdem noch die Landwirte vertreten, der Waldbesitzerverband, Anglerverband, Bauernverband und so weiter. Gregor Bayer selber ist auch Jäger. Und jetzt gehen wir mal hier ins Revier, weil hier der Wolf eigentlich schon ist. Sie haben hier eben auf so eine kleine Schonung gedeutet und haben gesagt, da schläft er.
Ganz natürlich ja ein neu aufgeforsteter Wald, der jetzt so 10 Jahre alt ist, also reichlich Deckung bietet. Und da drinnen übernachtet der Wolf sehr gerne. Das wissen wir deshalb, weil ich ihn regelmäßig hier mit der Wildkamera, die wir gleich sehen, fotografiere. Und so auch gestern Abend und so auch in vielen, vielen Live-Anblicken, wenn der seine nächtlichen Streifzüge beginnt.
Man liest ja da unterschiedliche Zahlen. Ne? Wie viele Wölfe gibt es in Brandenburg?
Ja, wenn wir das so ganz genau wüssten, wären wir auch schlauer. Deshalb sage ich immer, wir kennen nur die namentlich Bekannten. Und das sind so um die 600. Und wie wir alle wissen, ist Wild eben nicht wirklich zählbar. Man geht dann immer vom 2- bis 3-fachen aus. Also wenn wir davon ausgehen, dass in Brandenburg mehr als 1000 Wölfe leben, dann ist das sehr, sehr realistisch.
Und das ist mehr als in Schweden, Finnland, Norwegen zusammen?
Ganz genau. Und das in einem relativ dicht besiedelten Land, jedenfalls im Verhältnis zu Schweden und Finnland. Und meines Erachtens eben auch deutlich mehr, als wir hier guten Gewissens ertragen können.
Finnland ist etwa 11-mal größer als Brandenburg und Finnland sagt, bei 300 Wölfen ist es Schluss und wir begrenzen die Population durch Jagd. Also das mal, um das Verhältnis mal ungefähr herzustellen.
Da sind wir schon beim Thema, nämlich Wolf und Jagd, ne? Also der Wolf ist ja sowas von Tabu für einen Jäger, richtig?
Ja, steht natürlich unter Naturschutz und ist ein Straftatbestand. Deshalb schießen wir die ja auch nicht und dürfen die auch nicht schießen. Das Einzige, was in Brandenburg möglich ist, ist ja die amtlich angeordnete Entnahme für Problemwölfe.
Ein Problemwolf ist einer, der nachweislich schon mal für Risse verantwortlich war und das mehrfach.
Genau, mehrfach übergriffig war, Zäune übersprungen hat und das eben erlernt und hat und dann eben auch weitergibt und das möchte man im Grunde genommen nicht.
Genau, hier sind wir schon. An der Kiefer hängt eine Wildkamera.
Ja.
Davor ist so ein kleiner Flock oben mit einem Salzleckstein.
Ganz genau.
Das heißt, dieser Salzleckstein lockt wen an?
In der Regel Rotwild hier, die sich dann da eben aufhalten. Dann kann man so fotografieren und sieht, was man im Revier hat. Ist so ein modernes Mittel der Wildzählung und der Bestandsbeobachtung. Und gleichzeitig kommt hier regelmäßig abends der Wolf eben vorbei, so wie gestern Abend habe ich ihn fotografiert.
Zeigen Sie doch mal.
Da ist er.
Da ist er.
Das ist der Fuchs und das ist der Wolf. Sieht man auch den Unterschied ganz gut.
Oh ja.
Na, also das ist der Wolf und der Fuchs deutlich kleiner. Also schon ein ordentliches Muskelpaket.
Und das ist regelmäßig hier auf der Wildkamera?
Das ist wirklich regelmäßig. Wir sind ja hier angrenzend an ein großes Naturschutzgebiet, wo die Wölfe eben auch leben und auch leben sollen. Da spricht ja auch überhaupt gar nichts dagegen. Da wird auch nicht gejagt. Das ist, aber der kommt natürlich raus und guckt dann hier. Wir haben hier 300 Mutterkühe etwa stehen. Insbesondere im Frühjahr, wenn gekalbt wird, sind da enorme Verluste zu verzeichnen, weil der Wolf sich seinen Anteil da mittlerweile holt.
Na, vor allen Dingen ist es ja eigentlich so gedacht, dass der Wolf sich seinen Anteil holt an Wild, was eben natürlicherweise im Wald ist. Also Rehe, Hirsche, Wildschweine und so weiter. Wie sieht das aus? Ist überhaupt noch was übrig oder ist es eigentlich gar nicht merkbar?
Ja, wir merken, dass das Rotwild ganz gut mit dem Wolf zurechtkommt. Klar, das Rotwild wehrt sich ja gegen den Wolf. Der Wolf sucht sich Beute, die ihm nicht wehtun kann. Rotwild ist ja sehr groß, wie so ein Pferd fast. Die treten mit ihren Hufen, die sind schon sehr wehrhaft.
Das heißt, was nimmt er am liebsten?
Also wir kennen das zum Beispiel, habe ich das hier mehrfach schon beobachtet, wenn sie nachts hier sitzen und auf Sauen ansitzen und dann kommt eine Rotte Sauen, dann ist häufig der Wolf schon auf Nähe ran und dann haben sie meistens hier in dem Gebiet 2, 3 Wölfe. Ein Wolf lenkt dann die Bache ab, das sind dann so Scheinattacken, die immer hin und her gehen und die zwei anderen grabbeln sich dann einen Frischling ab. Also Frischlinge am liebsten so in der Transportgröße 10 bis 15 Kilo, das ist ein Biss und dann verschwinden die mit dem Frischling in der Dickung und die Bache guckt dumm aus der Wäsche. Wir haben ja tatsächlich Rotten, die gar keine Frischlinge mehr haben und Rehwild sieht man zum Beispiel in diesem Revier keines mehr, kommt tatsächlich nur noch vereinzelt vor und auch alles andere, also früher gab es hier Muffelwild und Dammwild, ist mittlerweile verschwunden.
Man sieht es nicht mehr oder der Wolf hat es aufgefressen? Das ist ja ein großer Unterschied.
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Sie sind dramatisch reduziert und je weniger da sind, desto weniger sieht man. Und die wenigen, die da sind, vermeiden die Offenflächen, weil die werden natürlich sofort vom Wolf da auch genommen.
Apropos Frist. Ein Wolf frisst ungefähr 60 Rehe oder 16 Hirsche pro Jahr. Nun wird den Jägern ja immer vorgeworfen, naja, also das ist so ein bisschen Futterneid, ne? Also man hätte die Rehe und Hirsche gerne für sich selber.
In Brandenburg werden um die 60.000 Rehe mittlerweile von den Wölfen gefressen. Und wenn die Gesellschaft biologische Nahrungsmittel möchte, ist es eben schwer zu verstehen, wieso ich das natürlichste Lebensmittel, was frei und wirklich gut aufwächst und vor allen Dingen ohne Medikamente, ohne Massentierhaltung, ohne alles, dann einem Raubtier zum Futter vorwerfe, wo man eben auch mit deutlich weniger Wölfen bei gleichem Ergebnis gut auskäme. Ich glaube, für Brandenburg reichen vergleichbar mit Finnland 300 Wölfe und nicht 1000 Wölfe, sodass alle miteinander gut leben können.
Gregor Bayer vom Forum Natur setzt sich ja auch auf politischer Ebene dafür ein, dass eben alle miteinander gut leben können. Was wäre denn jetzt Ihr Vorschlag und woran scheitert's?
Wir müssen einfach die Frage beantworten, wie viele Wölfe sonst denn sein. Und die, die zu viel sind, die muss man halt, die Bürokraten würden jetzt sagen, die muss man entnehmen, ich mag das Wort nicht, die muss man totschießen, so wie es alle Länder dieser Welt machen.
So, warum machen das andere Länder und warum geht es in Deutschland nicht? Also diese EU-FFH-Richtlinie gilt ja im Prinzip europaweit.
Zum einen darf man nicht vergessen, als unsere heute gültigen Naturschutzgesetze, also insbesondere auch die FFH-Richtlinie von 92, die ja ein nationales Recht überführt worden ist, in Kraft getreten ist, gab es ja keine Wölfe, ist nicht ganz richtig. Sie kamen immer mal über die Oder, aber es gab so gut wie keine Wölfe. Und dann kommt eben hinzu, dass wegen dieses Umstandes unsere Gesetze momentan nicht so gestaltet sind, dass wir den Wolf aktiv managen können. Also wir müssen auch Gesetze ändern, weil sich die Verhältnisse in der Landschaft einfach geändert haben.
Und das haben die anderen europäischen Länder gemacht?
Das haben die anderen Länder entweder gemacht oder viele andere europäische Länder, die skandinavischen Länder beispielsweise, da war der Wolf ja nie weg. Also die hatten gar niemals sozusagen die Notwendigkeit, eine gesetzliche Situation herzustellen, bei der der Wolf quasi zum heiligen Tier strengst geschützt erklärt wurde. Das ist ein ganz nüchterner Umgang mit einer eben immer vorhandenen Wildtierart und bei uns müssen wir das wieder lernen.
Und die vermehren sich ja exponentiell, also es werden 30-40% mehr jedes Jahr. Nun kommen ja auch Wölfe um, die meisten davon werden überfahren. Aber ein Problem wäre es, wenn der halbtot ist, der Jäger kommt, der darf den im Prinzip gar nicht erlösen, ne?
Richtig, denn der Jäger, und das ist auch richtig, darf nach Jagd- und Waffengesetz seine Waffe nur auf Wildtiere einsetzen. Und der Wolf ist rechtlich kein Wildtier. Das ist auch so ein Grund, warum wir sagen, er gehört ins Jagdrecht, weil zumindest der Waffeneinsatz dann erstmal legalisiert ist.
In Sachsen ist der Wolf bereits im Jagdrecht ganzjährig geschützt, was fast das Gleiche ist, aber eben nur fast.
Das bedeutet, dass die Jäger im Jagdrecht verantwortlich für den Wolf sind. Und das halte ich auch für den richtigen Weg. Wir sind diejenigen, die draußen in der ganzen Fläche vertreten sind, die das Wild ja auch zählen und beurteilen und die Abschussplanung entsprechend gestalten. Ich glaube, dass wir auch für den Wolf verantwortlich sein müssen, uns damit auseinandersetzen müssen. Selbstverständlich wären dann die Jäger auch dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass der Wolf vernünftig leben kann.
Kommt mal her, na kommt.
Oh, jetzt heben sie alle schon die Köpfe und gucken.
Ja, na klar gucken sie. Die gucken, die sind sehr neugierig, sehr zutraulich. Der geradezu mit dem dunklen Kopf, das ist Matthias, einer von den beiden Hengsten.
Gut, aber das sind die typischen Konix, ne? So ein bisschen beige, braun, grau.
Konix, das ist eine Ponyrasse.
Und diese Ponys leben hier und grasen und zupfen hier und zupfen dort und bewegen sich so gemessenen Schrittes durch die Oranienbaumer Heide. Das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, jetzt im Besitz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt, also so 100 Kilometer südlich der Berliner Stadtgrenze. Und wir stehen jetzt vor einem großen Schild, auf dem die Konix abgebildet sind. Ich lese mal vor. Herzlich willkommen in der halboffenen Weidelandschaft Oranienbaumer Heide, steht hier am Schild und dahinter ist dann Natur pur. Ich bin gemeinsam hier mit Stefan Reinhardt, der ist von der Primigenius GmbH, das ist so eine Art Tochtergesellschaft des NABU, wenn ich es richtig...
Genau, vom NABU Köthen.
Und Sie betreiben hier diese 560 Fußballfelder große Landschaft und das ist Naturschutzgebiet, richtig?
Ja, genau genommen sind sogar 800 Hektar Fläche, die wir hier ganzjährig beweiden. Und der große Sinn dahinter ist, dass man diesen halboffenen Charakter der Landschaft erhält. Und zwar möglichst nicht mit mechanischen Maßnahmen, sondern mit Weidetieren. Und wir haben dafür Konix und Heckrinder. Das ist dann eine Rinderrasse.
Da gibt es ja eine EU-Richtlinie, FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Und nach dieser Richtlinie soll diese Landschaft also dementsprechend geschützt werden, also das heißt bewahrt werden, so halb offen wie sie ist. Und das ist genau der Job dieser Tiere.
Die setzen wir hier ein. Die leben hier naturnah, was bedeutet, dass sie also ohne Stall und ohne Zufütterung und weitestgehend auch ohne tierärztliche Betreuung zurechtkommen müssen.
Und das heißt, sie müssen sich auch mit dem Wolf, der hier nämlich auch lebt, auseinandersetzen.
Genau, es ist eigentlich ganz natürlich, dass der Wolf nach seiner Rückkehr nach Deutschland versucht, Reviere zu erobern. Und das wäre eben ein typisches Revier, in dem der Wolf sich wohlfühlt. Er hat relative Ruhe, er hat Futter, im Prinzip durch das vorhandene Wild. Und er kann sich hier eigentlich seinem Wesen gemäß ausbreiten. Das führt natürlich oder hat zu Konflikten geführt. Wir sind ja letztendlich auch Nutztierhalter und für unsere Tiere verantwortlich.
11 Wölfe leben hier?
Unter 11 Individuen muss man sich vorstellen, das sind eigentlich in der Regel 2 Alttiere. Dann sind noch die Jungen vom Vorjahr dabei und dann die Welpen des aktuellen Jahres.
2015 war ja der erste nachgewiesene Vorfall in Deutschland überhaupt, dass ein Wolf ein Fohlen, na zumindest verletzt hat. Ne? Und 2016 wurden dann hier in der Oranienbaumer Heide 3 Konikfohlen getötet. Inwiefern tragen Sie dem denn jetzt Rechnung, diesem Konflikt zwischen Naturschutz auf der einen Seite, also der Wolf unterliegt dem Naturschutzrecht, Tierschutz auf der anderen Seite, weil Sie haben ja auch Sorge zu tragen, dass es den Koniks und den Heckrindern gut geht, Landschaftspflege, da steht man ja so ein bisschen dazwischen. Ne?
Ja, das ist also wirklich ein Konflikt, einerseits zwischen dem Naturschutz, da ist der Wolf ein sehr hohes Schutzgut, und gleichzeitig unseren Tierhalterpflichten. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass es unseren Tieren nicht nur in Bezug auf Wasser, auf Futter gut geht, sondern eben wir müssen sie auch vor Übergriffen schützen. Und wir hatten in der Tat in den Jahren 16, 17, 18 hatten wir Wolfsübergriffe auf Rinder und eben auch auf Pferde. Es ist halt so, man findet manchmal von einem gerissenen Rind nach einigen Tagen Fragmente. Manchmal bleibt nur eine zerkaute Ohrmarke übrig. Manche Pferde sind einfach verschwunden, die sind einfach weg. So, und was wir dann letztendlich in 2018 gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, die Tiere weniger schmackhaft zu machen für den Wolf, indem wir nämlich die Jungtiere nicht mehr hier aufziehen. Wir haben jetzt in der Heide nur noch ausgewachsene und gesunde Tiere, die auch jeden Tag kontrolliert werden. Und das macht es für den Wolf natürlich sehr viel schwerer. Ein ausgewachsenes Rind oder ein ausgewachsenes Pferd kann ein einzelner Wolf nicht und auch nur ein Rudel, das da Erfahrung hat, überwinden.
Das heißt, Sie bringen die trächtigen Stuten hier weg, die Fohlen kommen woanders, also in einem geschützten Areal auf die Weide, genau, und kommen erst wieder, wenn sie zweijährig sind, oder?
Zweijährig oder, ja, oder auch älter. Also das ist letztendlich eine Vermeidungsstrategie, weil wir in diesem Großareal von 800 Hektar am Stück können wir keine Einzäunung vornehmen. Wir müssen die Wilddurchlässigkeit hier erhalten. Wir können auch nicht mit Herdenschutzhunden arbeiten, weil wir doch einen regen Besucherverkehr haben, sehr zu unserer Freude. Wir sind dem Konflikt dadurch ausgewichen, dass wir an einem zweiten Standort Reproduktion betreiben. Da haben wir eine Reproduktionsfläche, die ist wolfsicher eingezäunt. Da werden Fohlen und Kälber aufgezogen und bei Bedarf eben hier in die Heide umgesetzt. Wir wollten eigentlich mal gucken, ob wir hier mal Wolfstapsen sehen.
Das geht vielleicht jetzt hier in so eine kleine Senke rein?
Also das ist eine Hundetaps. Also Wolf ist deutlich größer. Also das ist wirklich handtellergroß.
Das sind Klauen, das ist von einem Rind?
Das sind Klauen, das ist vom Rind.
Jetzt machen wir hier wie die Indianer, ein bisschen Spuren lesen.
Das ist hier irgendwas Kleineres gewesen, vielleicht ein Fuchs, so 4 in der Reihe. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, diese Grabenstrukturen, die werden von Wölfen genutzt, wenn sie jagen. Also die verstecken sich hier und nutzen den Überraschungseffekt. Weil die Rinder, die sind ja doch, und die Pferde sowieso, die sind doch erstaunlich schnell. Und die Wölfe müssten eigentlich wirklich das Überraschungsmoment ausnutzen, wenn sie jetzt so ein Rind überwinden wollen.
Aber das wollen sie ja nicht, haben Sie gesagt.
Also der Wolf ist da auch ein Opportunist, bevor der sich hier mit so einem Rind anlegt und noch selber Schaden nimmt. Da kümmert er sich lieber um Reh, Hirsch oder Wildschwein. Davon gibt es ja hier auch genug.
Nun heißt Natur ja aber eigentlich auch, das reguliert sich irgendwann alles von selbst. Ne? Also das heißt ja auch so, wenn der Wolf sich ansiedelt, die Reviere, die der beansprucht, also letztlich, ne, also werden auf der Fläche nicht mehr sein, als eine Fläche vertragen könnte. Nun würde sich das hier sicherlich auch regulieren. Irgendwann sind dann halt keine Pferde mehr da zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch nicht das, was man irgendwie mit einer naturbelassenen Haltung zeigen will, oder?
Also da haben Sie eine wichtige Sache angesprochen, und zwar, dass sich die Natur da reguliert. Und die Wölfe, die leiden nun keineswegs an Futtermangel, die leiden aber zum Beispiel an Räude. Da gibt es also in der Natur diese Milbenerkrankung, die auch dazu führen kann, dass ein Wolf im Winter verstirbt, weil er einfach nicht ausreichend Fell hat. In ein Revier passt eine gewisse Anzahl Wölfe, die sich da also ernähren kann und dann eben auch mit Krankheiten zurechtkommen muss. Aber auf der anderen Seite müssen wir immer wieder auf unsere Nutztiere aufpassen, wie jeder andere Tierhalter auch. Das ist eben das Tier an der Nahrungsspitze, das eben auch die Wildbestände reguliert. Also hier finden ja auch regelmäßig Jagden statt. Es ist also nicht so, dass hier plötzlich keine Wildschweine oder keine Rehe mehr sind. Die sind ja trotzdem da. Aber der Wolf macht eben das, was er in der Natur zu machen hat. Er reguliert die Bestände und sorgt letztendlich für gesunde Wildtierbestände.
Dann kommt natürlich die berühmte Frage, wie ist es, wenn Menschen die Wege doch verlassen und den Wolf treffen? Ist das hier schon vorgekommen? Was passiert dann?
Also wir sehen ja regelmäßig Wölfe. Die haben so einen Abstand von vielleicht 50 Metern, den sie eigentlich einhalten. Und sie flüchten auch wirklich. Es gibt aber leider auch Naturfotografen, die zum Teil auch hier übernachten und den Wölfen regelrecht nachstellen. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Wolf seine natürliche Scheu verliert, was sehr ungünstig wäre. Also im Prinzip ist es notwendig, dass Wolf und Mensch sich respektieren und möglichst aus dem Weg gehen.
Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Ein Wildtier erobert sich Deutschland zurück. Das war unser Thema im Wochenendjournal mit Reportagen aus den Wolfsregionen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Nehls. Schön, dass Sie dabei waren. Musik